Learning is a gift, even when pain is your teacher.
Nachgefragt und
nachgedacht.
Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
Johannes, Mentaltrainer und Coach, und
Markus, freier Redner und Moderator.
Ja, damit hallo und herzlich willkommen in einem neuen Podcast. Ja, dir, lieber Johannes, auch nochmal alles, alles Gute im neuen Jahr hier jetzt im Podcast auch noch.
Dankeschön.
Und ja, willkommen zurück in der Sportwelt. Schon viel los dieses Jahr und bin gespannt, wo es uns jetzt so alles hintreibt aktuell.
Absolut. Auch von mir ein herzliches Hallo und willkommen im Jahr 2025. Und wie du schon gesagt hast, wir haben gerade im Vorgespräch unsere Themen so ein bisschen geordnet und zurechtgelegt, weil der Januar hat echt einiges schon wieder zu bieten gehabt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's ja diverse Events, über die wir mit Sicherheit gleich auch tiefer sprechen werden. Also angefangen, reingegangen sind wir ins Jahr, wie wir rausgegangen sind mit der Darts-WM. Ja. Wir haben laufend jetzt eine Handball-WM. Wir haben natürlich die Winterspiele hätte ich jetzt fast gesagt, also den ganzen Wintersport. Wir haben eine laufende NFL-Season, die sich langsam dem Ende neigt. Also da ist einiges aktuell drinnen tatsächlich. Und jetzt ganz aktuell, und ich fand das so ein bisschen, war ich wieder zurückversetzt in so ein bisschen 80er-Jahre-Vibes, weil es so gehypt wurde tatsächlich ja in der Presse und im Fernsehen. Mhm. Und ich, gut, lag daran, dass ich am Wochenende auch krank war, habe ich tatsächlich seit Ende der 80er oder Anfang der 90er zum ersten Mal wieder im Fernsehen live ein Tennisturnier angeschaut und habe mir wirklich ein paar Spiele Zverev gegen Sinner gegeben. Ja. Ich fand es ein cooles Match. Ich habe lange nicht mehr Tennis geguckt. Natürlich Ausgang aus deutscher Sicht nicht ganz so wie gedacht, aber ja, war modernes, schnelles Tennis, wie ich finde, wenn man Tennis als schnell bezeichnen kann.
Hat sich ein bisschen was getan.
Absolut.
In der Entwicklung, wenn man das so sich anguckt, von, wie du es gerade angesprochen hast, Boris Becker, der ja auch fleißig da mitkommentiert und das alles auch, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut kommentiert für den Zuschauer. Davon hat er wirklich Ahnung. Bis hin jetzt zu Zverev. Und auch Zverevs Spiel hat sich entwickelt, auch wenn zum dritten Mal in Folge eine Niederlage leider im Grand-Slam-Finale am Ende dasteht.
Das stimmt, ja, das habe ich jetzt eben auch mitbekommen. Ich verfolge das meistens nur über einen Ticker eben, über die Zeitung kriegst du ja sowas mit. Deswegen musste ich dich zwischendrin auch mal fragen, warum sagt ein Kommentator auf einmal Sascha? Ich lese immer Alexander Zverev, also so, da sieht man, wie weit ich eigentlich weg bin. Aber ich fand es tatsächlich wirklich interessant. Man konnte ganz gut zugucken. Du hast es im Vorgespräch ja auch gesagt, Tennis ist jetzt nicht die, wo man jetzt so wirklich gebannt meistens davor ist, es sei denn, es geht dann wirklich am Ende, wie jetzt zum Beispiel da in dem einen Tiebreak, das war schon dann spannend, aber ansonsten könnte sich so ein Spiel ja auch mal bei 5 Stunden hinziehen. Aber was hast
konkret? Das ist so mein großer Kritikpunkt am Profi-Tennis oder an diesem Tennisbereich. Und ich glaube, dass da irgendwie, man versucht ein bisschen an gewissen Stellschrauben zu drehen, dass man mehr Tiebreaks einführt und im Doppel schon ein anderer Modus gespielt wird und so weiter. Aber gerade für jemanden, sage ich jetzt mal, wie dich, der nicht so oft Tennis guckt, ich hocke mich schon keine 5 Stunden mehr vor dem Fernseher, um ein Tennismatch zu gucken. Ne? Und dann guckt sich jemand, der das nicht so oft guckt, erst recht nicht so lange quasi hin. Ne? Und dann manchmal hast du auch gar nicht die Zeit dafür. Und das macht es natürlich manchmal ein bisschen langatmig vielleicht. Wobei dieses Spiel schon sehr, sehr viel Potenzial hatte, da wirklich mal länger auch dran zu bleiben. Mhm.
Ja. Was mich jetzt interessiert, wir wollen das Ganze ja mal aus mentaler Sicht auch ein bisschen beleuchten. Du hast mir vorhin auch ein Zitat geschickt und das finde ich eigentlich total bezeichnend. Ich fand das ganz klasse. Das war auch wieder ein Boris Becker Zitat. Da sieht man, wie sich das mit dem Alter auch verändert, seine Sicht. Früher hätte er sicherlich genauso reagiert. Aber ich finde, dies hat eine Aussage. Da stand eben drinnen, so sinngemäß zum Zverev selber gesagt, stell dich nicht so an, du bist der zweitbeste Spieler der Welt. Und ich finde es auch tatsächlich interessant, wenn wir mal überlegen, wir haben jetzt den zweitbesten Tennisspieler in Deutschland hier, der wirklich viel abräumt, immer sehr, sehr weit kommt. Natürlich fehlt ihm der Grand Slam Sieg, aber es ist halt echt total schade, dass wir es doch dann jetzt wieder auf die Niederlage reduzieren. Er hat es wieder nicht geschafft. Ist er denn nicht so weit? Wie bewertest du sowas aus mentaler Sicht, wenn immer so das der letzte Ding eigentlich fehlt?
Die Aussage, die Boris Becker ja da getroffen hat, war ja im Endeffekt die Antwort auf die Aussage von Alexander Zverev im Nachgang seines Matches, ich bin einfach nicht gut genug.
Ja.
Und damit meint er natürlich nicht gut genug, ein Turnier zu gewinnen. Und da siehst du aber auch, was sich manche Sportler für einen Druck machen. Und ich habe auch nach dieser Aussage überlegt, warum das so ist. Ich arbeite ja nur wahnsinnig viel mit Sportlern zusammen. Und viele Sportler spiegeln mir dieses Gefühl. Zweite Aussage von Zverev war, das ist das, ein Grand-Slam-Finale zu verlieren, ist das beschissenste Gefühl auf der Welt. Und wenn man das jetzt als von Außenstehender sieht, denkt man sich, nee, also da gibt's ganz viele beschissenere Gefühle, als ein Grand-Slam-Finale zu verlieren und so viel Geld mitzunehmen, Zweiter in so einem großen Turnier zu sein. Und trotzdem kann ich es aber total nachvollziehen, weil jeder hat natürlich irgendwo seine subjektive Wahrnehmung, seine eigenen Situation und du investierst über Jahre so viel und dann, da liegt, glaube ich, das Problem, ist dieser mediale Druck, der von außen aufgebaut wird. Dieses, er muss ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, nur dann ist er ein kompletter Spieler, ein kompletter Profi. Das sorgt, glaube ich, dafür, dass du selber als Spieler dann irgendwann einordnest, ja okay, wenn ich kein Grand-Slam gewinne, dann war es halt keine gute Karriere.
Ja.
Und das ist aber halt einfach Quatsch. Leider.
Ja.
Na, also nicht leider, sondern das ist Quatsch Realität und es ist Quatsch, dass man sich so einen Druck macht, dass man danach enttäuscht ist und so weiter. Und ich kann diese Aussagen verstehen. Ich meine, die kommen einen Tag oder ich glaube am selben Tag nach so einem Spiel. Ja, da bist du völlig voller Emotionen. Der hat ja auch Tränen gehabt auf dem Platz danach und du hast so viel reingelegt und scheiterst dann wieder an diesem einen Step. Du bist ja einfach nur einen Step vom Traum entfernt und dass da die Enttäuschung groß ist, ist klar. Und von daher ist die Aussage von Boris Becker schon gut, ne? Das einfach mal zu spiegeln, zu sagen, pass auf, du bist der zweitbeste Spieler, du warst auch in dem Turnier, was ja ein Major-Turnier ist, davon gibt's nur vier im Jahr, der zweitbeste Spieler, du hast gegen die Nummer eins der Welt verloren, der ein gigantisches Match gespielt hat. Du kannst ja auch gar nicht so viel dafür, das muss die Relation sein, um dann am Ende weitermachen zu können, weil ansonsten könnte das schwer werden.
Ich glaube, das ist auch jetzt wichtig, oder? Würdest du als Mentalcoach wahrscheinlich jetzt genau an der Stelle auch weiterarbeiten? Weil bei denen ist es ja jetzt tatsächlich ein anders jetzt beispielsweise bei der NFL oder jetzt in dem Handballturnier, wo wir nachher drauf kommen, der nächste Grand Slam, das nächste große Turnier ist ja weit weg.
Ja.
Und jetzt ist ja die Gefahr, dass sich so eine Aussage oder so ein Gefühl, so ein Glaubenssatz manifestiert. Ich bin nicht gut genug. Und dann auf einmal fliege ich in der Vorrunde raus im nächsten Turnier.
Ja. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass Mentaltraining, Sportpsychologie im Sport immer weiter vorangehen wird, weil an diesen Aussagen merkt man diesen Druck. Und damit sich das nicht manifestiert und deine Karriere aber vielleicht doch noch ein positives Ende nehmen kann, wenn man das überhaupt so formulieren kann, ja, das ist ja schon, wenn ich es ausspreche, fühlt sich schon falsch an. Wäre jetzt der erste Step, er darf natürlich 2-3 Tage auch mal wirklich jammern, traurig sein. Ich würde mich total rausnehmen und abschotten. Und dann muss man natürlich weiterarbeiten. Da muss man schauen, was sind jetzt die nächsten Dinge, die ich selber in die Hand nehmen kann. Weil die ganze Zeit in diesem Gedankenkarussell zu bleiben, habe ich verloren, macht das Problem nur größer.
Ja.
Und das ist zu präsent im Kopf. Also ich muss mich auf was stürzen, was ich erstmal machen kann wieder. Also
Training, körperlich, aber auch technisch auf dem Platz, gar nicht unbedingt so viel mental, weil du willst das Problem ja nicht größer machen, sondern du willst einfach wieder back to work gehen quasi und dann vielleicht, was ja vorm nächsten Major passiert, kleinere Turniere mitnehmen, Erfolgserlebnisse wieder sammeln. Mhm. Ja, auch wenn ich natürlich weiß, das ist jetzt kein, nicht gleichzusetzen mit Grand Slam, aber da kann ich mir wieder zeigen, natürlich, ich bin einer der besten Spieler der Welt und brauche vielleicht in der einen oder anderen Situation auch das Quäntchen Glück. Es gab für mich einen Moment im Spiel, wo man auch diesen Entwicklungsschritt, der vielleicht noch einen Ticken fehlt, gesehen hat. Aber ich habe gesehen, jetzt hast du verloren.
Nämlich?
Habe ich in einem Moment gesehen. Und du hast mich nämlich selber noch gefragt, warum ich den dritten Satz nicht gucke. Früher wäre ich im dritten Satz niemals rausgegangen.
Mhm, genau.
Das war das Ende, Tiebreak vom zweiten Satz. Er kann eigentlich gar nichts dafür. Du spielst den ersten Satz, hast du nicht viel Chancen. Mhm. Du bist eigentlich die ganze Zeit der etwas schwächere Spieler, würde ich sagen. Weil der Sinner doch mehr Breakchancen gehabt hat. Die Aufschlagspiele vom Zverev waren schwieriger als die vom Sinner. Trotzdem kommt da ein Tiebreak. Im Tiebreak steht es 4-4. Und dann hat der Sinner einen Netzroller, der unerreichbar ist. Mhm. Das ist der einzige Netzroller, der unerreichbar ist. Sonst gehen Netzroller gerade bei diesen harten Netzkanten eigentlich hoch weg, ins Aus, kommen gar nicht rüber. Aber der plutscht genau knapp in der Netzkante und kommt gar nicht hin. Und dann steht es 5-4 Sinner, den nächsten Punkt weiß ich nicht mehr, hat er verloren, 6-4 und bei 7-4 spielt der Sinner eine Vorhand, die ist 1 Millimeter noch auf der Linie. Die geht in 50% der Fälle auch ins Aus. Mhm. Also du hast zweimal, machst du nichts falsch. Du ackerst über 2 Stunden, du machst nichts falsch und hast zweimal einfach Pech. Mhm. Oder der andere Glück, je nachdem wie es sind. Gehört halt Gesicht, dazu, ja. Leider in so einem Spiel. Aber dummerweise spielt dann der, der besser ist, hat dann auch noch das Quäntchen Glück, holt sich die 2-0-Satzführung und da hat man eben, fand ich persönlich, angesehen, jetzt ist er gebrochen. Jetzt kommt der, dann ist nämlich die Gefahr, dann kommt die Erinnerung an die letzten beiden Finals.
Jetzt, wo du sagst, war das auch der Moment, wo er jetzt erstmals angefangen hat zu diskutieren, richtig? Ja. Da fing er dann an, mit sich selbst zu diskutieren auch.
Ja.
Die ganze Zeit vorher im Fokus.
So ein-, zweimal nach dummen Fehlern, so diesen Schlägern nur so durchgeschwungen, als würde er ihn auf den Boden schmeißen. Er hat es da immer noch nicht gemacht, aber nach dem Netzroller dreht er sich hilfesuchend zur Box um. Mhm. Das heißt, der ist nicht abgehakt in dem Moment, sondern was soll ich tun? Ist in dem Moment leider die falsche Frage. Mhm. Eigentlich musst du dich umdrehen, aufs Nächste konzentrieren, hast du nicht in der Hand und so weiter. Ansonsten ist der Gedanke zu lange im Kopf. Bezeichnet wahrscheinlich den nächsten Punkt verloren. Wie gesagt, der fehlt mir. Da weiß ich nicht, wie er den verloren hat. Und dann, dann hast du an der Mimik gesehen, die Körperhaltung geht und rollt sich ein bisschen zusammen. Und dann ist der Weg natürlich weit und er gibt natürlich nicht auf, aber du kannst gar nicht anders. Also du kriegst dann diese Gedanken in den Kopf und wenn du dann nicht so aufgebaut bist wie ein, vielleicht ein Alcaraz, vielleicht ein, der tatsächlich einen Major-Sieger als Trainer hat, der Juan Carlos Ferrero, der weiß, wie man Grand-Slam-Turniere gewinnt, weil er es selber geschafft hat. Das fehlt vielleicht Sascha Zverev, jemand, der aus der Erfahrung sprechen kann. Oder Rafael Nadal, der solche Dinge manchmal gedreht hat, weil er über die Körpersprache dieses Gefühl des Aufgebens nicht vermittelt hat. Und du willst das in dem Moment nicht, es passiert halt und dann sieht man es und dann sieht es der Gegner auch und dann ging der dritte Satz, glaube ich, 6-3,
wenn mich alles
täuscht, aus. Und lief genau so, wie ich es leider fast erwartet habe.
Obwohl eigentlich total interessant, ne? Also man kann ja mal, du sagst es ja, den Gegner beobachten, sehen, was ist. Jannik Sinner hatte ja tatsächlich auch oder hätte ja sogar physische Schwächen auch gehabt, ne? Also er hat sich ja wohl auch den zwischenzeitlich an der Wade Wade oder Sprunggelenk irgendwie auch, da hat sich irgendwie was ergeben, da hat er zwischendrin wohl mal auch, deswegen war das ja wichtig, dass er den zweiten Satz gewinnt, um eben dann zu sagen, absolut, wenn ich einen dritten hergeben muss, dann kann ich wenigstens, bin ich immer noch im Game. Aber das hätte er eigentlich ausnutzen müssen, ne? Also da hätte er nicht nachlassen müssen, da hätte er eigentlich physisch viel stärker weiterspielen müssen, wenn ich erkenne, hey, mein Gegner hängt gerade durch, dann da eigentlich noch stärker dran so gehen.
Genau. Du musst dich dann in der Situation, jetzt gehen wir mal davon aus, wir wollen ja unseren Zuhörerinnen ja auch einen Mehrwert bieten. Das heißt, wie gehe ich mit so einer Situation um? Mein Gehirn sagt mir natürlich, erinnert sich sofort an, ah, das habe ich schon verloren, das habe ich verloren. Jetzt läuft das wieder so. Das sind diese typischen Glaubenssätze, die dann kommen, wenn man negative Erfahrungen hat. Also, was kann ich in so einem Moment tun? Ich muss überlegen, welcher Verfassung ist mein Gegner? Wie kann ich meinen Gegner vielleicht noch mehr in die Defensive drängen? Jetzt hatte der vielleicht physische Probleme, weil er sich mal irgendwo hingefasst hat. Das heißt, je länger ich das Match gestalte, desto mehr arbeitet die Zeit vielleicht für mich. Auch wenn ich jetzt noch nicht führe, muss ich nur versuchen, es lang zu ziehen, das Match, einfach drin zu bleiben und auf meine Chance versuchen zu lauern. Wenn sie nicht kommt, dann kommt sie nicht, dann war der andere besser. Aber dieser Moment, dieses Spiel, diese eine Chance ist zu groß, um jetzt dem negativen Gedankenkarussell, was sich aufbaut, nachzugeben und das dann mental schon quasi abzugeben, bevor es eigentlich vorbei ist. Ist nicht ganz leicht.
Glaube ich, ja.
Klar. Aber machbar. Das ist halt das, was jetzt so ein Nadal ausgezeichnet hat, was ein Djokovic auszeichnet, wo du sagst, okay, die können hinten liegen, wie sie wollen, aber du bist dir nie sicher, ob das Ding durch ist. Das ist vielleicht so dieser kleine, aber feine Unterschied.
Ja, ja, ja. Noch einen anderen Aspekt, den ich gerne reinwerfen will, weil da würde ich dann auch mit einer Überleitung zu einem anderen Spiel gehen. Wie wichtig ist denn jetzt auch so ein das Ergebnis eigentlich einer Niederlage? Also wenn ich mir das jetzt angucke, dann ist eigentlich dies, hat er ja schon deutlich verloren. Also Jannik Sinner war deutlich besser. Es ist na, drei Sätze in, also 3-0 verloren. So, jetzt anderes Spiel, NFL. Bills gegen Chiefs 29-32, hauchdünner Verlust. Was macht das mental für einen Unterschied oder macht das überhaupt einen Unterschied? Auch die haben ja gegen, könnte man jetzt auch sagen, die spielen jemand, der aus einer anderen Welt ist. Kann er auch sagen, Jannik Sinner ist nun mal einfach der beste Spieler der Welt. Ja. Und die Chiefs sind vielleicht, auch wenn es mir schwerfällt, aber sie sind vielleicht das absolut beste Team der NFL mach seit Jahren. Mach mal den
Super Bowl ab, bevor du dir solche Aussagen kriegst. Ja? Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Nee, du aber spielst natürlich da gegen eine Aura auch.
Ja, genau.
Bei den Chiefs, ne? Das ist ganz klar.
Ja, und da aber jetzt haben die, da haben sie Bills wirklich geschafft, das nur mit drei, also das ist ein Field Goal, verloren.
Ja.
Na? Also das war jetzt kein Haushoher, das war kein Eagles gegen Commanders 22-55, ne? Also, das ist eine andere eine Qualität. Ja.
Ja, genau. Ja, muss ich mal überlegen, von wo ich jetzt das Pferd aufzäume. Du musst es einfach aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ich glaube, also ich bin der Überzeugung davon, dass ja auch das, was ich in meiner Arbeit angehe, beide Seiten. Du musst immer versuchen, die positive Stecknadel zu finden. Und in beiden Seiten gibt es eine positive Stecknadel. Beide Niederlagen tun weh. Beide Niederlagen sind scheiße, auf gut Deutsch. Aber Zverev muss man danach einfach sagen, er hat gesagt, ich bin nicht gut genug. So würde ich es nicht sagen, ich hatte keine Chance. So.
Ja.
Das gilt für dieses Spiel. Jannik Sinner hat einfach klar unter Beweis gestellt, ich bin der beste Spieler. Das haben wir letztes Jahr im Jahresrückblick auch gesagt. Er hat es gleich zu Jahresbeginn wieder bestätigt. Ich bin der Mann, den es zu schlagen gilt. Ich bin nicht umsonst die Nummer 1 der Welt. Der gibt auch einfach keine Fehler, keine Angriffsfläche. Das macht es halt einfach dann auch wahnsinnig schwer. Ne? Und da muss man einfach sagen, okay, in dem Spiel, da ist die wichtige Bezeichnung, in dem Spiel,
ich bin nicht gut genug, macht fast die Tür zu für die Rest der Karriere.
Ja.
Aber in dem Spiel, sagt er nur, in dem Spiel, was in Zukunft kommt, kann sich noch ändern.
Ja, ja.
Weil am Ende, denn das wird Jannik Sinner keine 5 Jahre so durchspielen. Mhm. Der wird auch Matches haben, hatte er in dem Turnierverlauf ja auch, wo er mal ein bisschen mehr struggelt. Mhm. Wo er mal vielleicht nicht die beste Performance abgeht. Und da gibt's natürlich dann auch die, muss man dann auch schauen, dass man halt dieses Timing hat, genau da reinzugehen und braucht halt da dann auch dieses Quäntchen Glück, wo diese beiden Bälle, die ich beschrieben habe, vielleicht in so einer Situation anders fallen. Und das hat man, da kann man schon sehen, dann geht der Satz anders aus und dann geht vielleicht das Spiel anders aus. Mhm. Also da kann man aber abhaken, sagen, okay, genauso wie die Commanders, das war eine Klatsche, wir waren heute einfach schlechter,
genau.
Haken drunter, fertig. So, weil ich hatte gar keine Chance zu gewinnen, so, wenn man so will. Und bei den Bills, die haben ja sogar geführt zwischenzeitlich, da ging es ja ein bisschen hin und her, es war ja wirklich dieses Spiel, was man erwartet hat, zwei auf Mannschaften auf Augenhöhe. Ja. Mhm. Und da kannst du hinten raus sagen, okay, es hat eigentlich nur ein Field Goal, ein Touchdown, ein guter Drive gefehlt, dann kann das auch anders ausgehen. Mhm. Das heißt, wir sind wahnsinnig nah dran.
Ja.
Es hat jetzt heute nicht gepasst, aber wir sind nah dran. Das heißt, wir sind nicht zu schlecht, um das zu das zu schaffen. Wir haben immerhin gegen den dreimaligen Super Bowl Champion nur um 3 Punkte das AFC Championship Game verloren.
Ja.
Das wäre da die positive Betrachtungsweise. In dem Spiel gab es aber mit Sicherheit auch diese mentale Komponente, weil Josh Allen schlägt Mahomes regelmäßig in der Regular Season, wo es in Anführungszeichen um nichts geht. Weil du hast 17 Spiele, da kannst du dir erlauben, mal eins zu verlieren. Ja. Hat jetzt aber, glaube ich, 4-mal oder so in den Playoffs gegen ihn gespielt, nie gewonnen.
Mhm.
Und auch das kommt natürlich irgendwann.
Ja, ne? Klar.
Da habe ich auch, siehst du am Ende auch, da kommt dann, oder der Anfang war ja auch vogelwild. Also der Anfang hat er fast 2-mal hintereinander eine Interception geworfen. Am Ende macht er einen ganz wilden Pass. Da merkst du, da kommt die Brechstange, da ist keine Ruhe mehr drin.
Mhm.
Ne? Ja, das ist so, das reine Ergebnis ist halt immer so eine Sache. Das kannst du ja nicht hundertprozentig beeinflussen. Was du beeinflussen kannst, ist deine Leistung.
Ja.
Ne? Und deswegen mein Eingangszitat, lernen tust du immer. Lernen ist ein Geschenk und manchmal halt leider auch aus dem Schmerz, aus der Niederlage heraus musst du die richtigen Schlüsse ziehen und dich dann entweder vom Ergebnis entfernen oder du nimmst das Ergebnis sogar als Motivation und sagst, okay, da hat jetzt nicht viel gefehlt. Im Darts ist es ja noch klarer, weil die Dartspieler, die müssen selbstständig gewinnen, die können nicht gewinnen, weil der Gegner schlecht ist, sondern du musst ja das
Doppelte selber treffen.
Ja. Ja, ansonsten hast du das Leg nicht gewonnen und da geht es ja manchmal um Millimeter, dass die werfen den gut, die werfen den perfekt, der ist halt an dem Tag um 1 Millimeter links oder rechts vom Draht.
Mhm.
Und wenn du dann danach der Gegner aber eben checkt und trifft, dann sage ich auch, pass auf, ein Dart. Du musst nur einen Dart verändern oder da das Quäntchen Glück haben und du gewinnst das Spiel.
Mhm.
Das heißt, du bist gut genug. Du hast alles. Da fehlt nur das Quäntchen Glück oder es muss sich ein einziger Dart ändern. Aber du musst nicht besser im Scoring werden, besser in der Doppelquote oder sonst irgendwas, sondern du musst nur sagen, spiel das gleiche Spiel nochmal und dann gewinnst du es quasi. Mhm. Ne? Das ist so die Quintessenz eigentlich so da draus.
Ja.
Ganz spannend, auch ganz kurz zu deinem Vergleich, weiß nicht, ob du eh drauf kommen wolltest, ganz spannend ist da vielleicht die unterschiedliche Betrachtungsweise auf eine Karriere von Mahomes und Self. Ich weiß nicht, ob du das gerade ansprechen wolltest.
Ja, weil Mahomes ja sagt, er will einfach das Maximale aus seiner Karriere rausquetschen.
Ja.
Das zeugt ja davon, dass er ist ja noch, also ich finde gefühlt relativ jung, dass er tatsächlich aber schon den Weitblick hat, zu sagen, ich weiß, irgendwann ist fertig, aber in der Zeit, wo ich kann, hole ich das meiste raus. Ja. Also das ist ja ein anderer Fokus. Das ist ja nicht der Fokus, ich will jetzt unbedingt das nächste Spiel oder das, den Super Bowl oder den Titel
oder den Grand Slam,
oder den Grand Slam, um da Zverev zu sagen, sondern ich hole das Maximale raus.
Genau.
Und wenn das Maximale halt der zweite Platz ist, dann ist das Maximale der zweite Platz, ne?
Das ist eben so die Frage, ne? Das ist, du hast die Möglichkeit, suchst du dir ein handlungsorientiertes Ziel, so wie Patrick Mahomes, das Maximale aus dem, was ich leisten kann, rauszuholen. Und das heißt, das Ergebnis ist offen. Wenn das Maximum der zweite Platz ist, jedes Mal Super Bowl-Finale, aber ich verliere es, dann ist das das Maximum. Oder ich nehme ein ergebnisorientiertes Ziel, so wie der Zverev oft in die Spiele reingeht und sagt, ich will einen Grand Slam gewinnen. Es gibt nicht die eine Betrachtungsweise, die besser ist als die andere. Weil das ist typabhängig. Michael Jordan hat immer gesagt, ich will MVP werden. Ich will mit den Chicago Bulls die Meisterschaft gewinnen und so weiter. Ja, der ist immer von diesem Ergebnis ausgegangen, das hat ihn angetrieben, das hat ihn groß gemacht. Jetzt muss man vielleicht im Sinne von Zverev vielleicht nur sagen, vielleicht ist das für ihn der Antrieb, in im Training alles zu geben, Gas zu geben, um mal einen Grand Slam zu gewinnen, um da das Training richtig aufzubauen und richtig viel reinzustecken. Vielleicht scheitere ich aber genau an diesem Punkt mental dann im Spiel, weil ich eben nur auf dieses Ergebnis fokussiert bin. Und alles andere ist schlecht.
Ja.
Weil nur das eine geht, alles andere betrachtet mein Gehirn ab dem Zeitpunkt als schlecht, weil ich mir nur das Maximum quasi gebe. Diesen Aspekt hat Mahomes nicht. Mahomes Leben, sage ich jetzt einfach mal so salopp, geht weiter, wenn er den Super Bowl verliert.
Ja.
Weil er weiß, hab er noch 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, aus denen quetsche ich das Maximum raus. Der kommt, glaube ich, nicht vom Platz nach der Super Bowl-Niederlage und sagt, ich bin nicht gut genug. Mhm. Na, der hat da ein anderes Mindset, weil er dann aber auch eine andere Betrachtungsweise hat, die für ihn funktioniert. Jetzt kann man die Betrachtungsweise vom Zverev nehmen. Wenn man jetzt aber vielleicht merkt, okay, ich bin jetzt 3-mal an dieser Hürde gescheitert, dann muss ich vielleicht mal überlegen, ob ich auch mein Mindset vielleicht verändere, um daraus dann doch noch mehr Erfolg zu holen.
Ja, wir hatten es, glaube ich, auch in einer der vergangenen Folgen auch schon mal davon. Ich meine, es ist natürlich diese Zielformulierung von Mahomes insofern sehr gut, wenn du dann immer dein Bestes auch gibst und dir am Ende nichts, also es geht ja immer darum, dass du dir selbst nichts vorzuwerfen hast. Also du selber in der Nachschau sagen kannst, das war heute mein bestes Tennis, was ich habe spielen können. Das war heute mein bestes, meine beste Leistung, die ich abrufen konnte. Es war mein heute mein bester Arbeitstag, den ich habe geben können. Ja. Mehr hätte ich heute nicht telefonieren können. Mehr Kilometer hätte ich heute nicht fahren können. Was auch immer. Darum geht's, glaube ich, dasselbe, diese Bestätigung abzuholen. Ich hole das Maximale raus. Wenn es dann aber halt nicht reicht.
Trotzdem nicht stimmen.
Ja, genau. Das meine ich ja.
Ich kann mir nichts vorwerfen, wie du sagst.
Genau. Ein Aspekt, auf den man noch kommen wollte, war ja auch der Einzug, du hast es schon mal vorhin kurz angesprochen, der Einzug von mentalem Coaching und Sportpsychologie in die Sportwelt.
Sportwelt allgemein,
insgesamt. Ja. Und da gab es ja in der NFL zwei interessante Aspekte dazu. Zum einen, das eine wurde total ausgeschlachtet, der ist richtig gebasht worden. Ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, aber der eine, das war Wide Receiver von, weiß ich nicht, der nach...
Von den Ravens, der den fallen lässt.
Der, und dann auf die Bank geht und ein Mental-Coaching-Buch liest.
Weißt du, ach so, das war von den Eagles, der A.J. Brown.
A.J. Brown, genau, er war's. Genau, wo ich gedacht habe, ja, Mai, lass ihn doch das Buch lesen, der war wahrscheinlich gerade so, ich will hier weg, ich sprich mich bitte niemand an, wie auch immer, aber man sieht, das war, wo ich eigentlich hinaus will drauf, der hätte ja auch, keine Ahnung, ein anderes Buch lesen können. Aber der liest, und man hat das ja sogar in der Kameraeinstellung gesehen, es waren mit Textmarker markiert, Passagen markiert, es waren Kapitelmarken drinnen also die beschäftigen sich tatsächlich mit mental und ja. Du hast noch einen Aspekt ja. auch gefunden, wo ja. auch mental trainiert wird.
Ja, ganz kurz zu dem AJ Brown Thema. Ich habe das, da ich das die Eagles ja sowieso verfolge, ja. Habe ich das natürlich auch gesehen und ich fand das ein bisschen komisch, dass, ich weiß nicht, wie es in Amerika war, aber die deutschen Kommentatoren haben das ja abgetan, als kannst du auf keinen Fall tun. Du musst dich mit deinen Spielern unterhalten, ja. mit deinem Coach unterhalten, ja. wenn du da Probleme hast oder sonst irgendwas. Aber es war ja kein irgendein Roman. Ne?
Nee, sondern die haben das ja sogar als Team, als teamunfähig dargestellt, ne? Also nicht genau. teamfähig dargestellt, ja.
Ja. Und vielleicht, wir kennen ja aber gar nicht die Hintergründe, vielleicht ist das ja sogar abgemacht. Ne? Also so, ja. Dass er das darf quasi, weil es sind ja, wie du gesagt hast, Passagen markiert, das heißt die Inner Excellence. Man muss sich überlegen, der ist der Nummer 1 Receiver, der normalerweise immer die Bälle kriegt, wenn es drauf ankommt. Ja. Und der hat 3 Stunden insgesamt Spieldauer und hat einen Ball bekommen. Also nicht nur
ist schon bitter, ja.
überhaupt kam nur ein Ball in seine Richtung. Das heißt, du rennst immer wieder los, Ball kommt nicht zu dir.
Da
du
muss man ja sich wirklich motivieren,
Auftrag, ja. Du hast ja nicht mal groß den Auftrag zu blocken oder irgendwie sowas, sondern du rennst immer ins Leere. Ja. Und dein Quarterback wirft einfach den Ball nicht zu dir. Dass du da irgendwann auf die Bank gehst und dir denkst, was mache ich hier eigentlich? Und ich glaube, da ist sowas vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn da so eine Passage drin steht, fokussiere dich auf Ding, 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 dann kommt vielleicht wieder ein innerer Switch. Natürlich könnte er auch sich mit dem Quarterback unterhalten und mit dem Hurts sagen, ey, so und so geht's mir. Aber vielleicht ist das gar nicht so gut, weil dann trifft der Hurts am Ende eine Entscheidung aufgrund, weil AJ Brown jammert. Mhm. Und das ist ja auch das Falsche. Ne? Also ich persönlich fand die Situation gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Jetzt ist er ordentlich mit Bällen gefüttert worden, jetzt ist die Welt auch wieder in Ordnung. von daher, am Ende haben sie gewonnen. Ja, und das andere, was ja eigentlich für mich noch viel erstaunlicher war, der Jaden Daniels, der Quarterback von den Washington Commanders, spielt seine erste Saison in der NFL, kommt bis ins Halbfinale quasi, führt die Mannschaft bis ins Halbfinale, völlig furchtlos, völlig sicher auch wenig Fehler gemacht als Quarterback, auch jetzt in der Klatsche selber gegen die Eagles, hat er eigentlich keinen großen Fehler gemacht. Nee. 3-mal haben seine Leute den Ball fallen lassen, dafür kann er aber nichts. Ja. Er hat den Pass angebracht und alles. Ne? Und der kam dann raus, der trainiert mit einer VR-Brille. Mhm. Also mit künstlicher Intelligenz. Ja. Das heißt zum einen, künstliche Intelligenz findet Einzug schon in die Sportwelt, gerade in so einer Sportart wie NFL, wo alles beeinflusst wird tatsächlich. Ja. Und das Interessante war, dass es erstens eine deutsche Firma und die spielt ihm vor dem Spiel quasi auf die Feuerbrille das Stadion, in dem er spielen wird und gibt ihm Spielzüge, entweder der gegnerischen Mannschaft, der Verteidigung oder die eigenen Spielzüge. Und die laufen in fast doppelter Geschwindigkeit, 1,7-facher Geschwindigkeit ab. Das heißt, schneller als in der Realität. Mhm. Und dadurch hat er selber gesagt, dadurch fühlt sich für mich die Realität manchmal fast wie Slow Motion an. Wenn du natürlich den Verteidiger vor deinem inneren Auge eigentlich schneller auf dich zukommen siehst, dann kannst du schneller eine Entscheidung treffen. Und der Verteidiger ist noch gar nicht da, weil du in einer virtuellen Realität deine Entscheidung auch schon vorher getroffen hast quasi. Und das glaube ich, also da sehe ich schon einen Zusammenhang. Mhm. Ne? Also Mentaltraining ist natürlich immer so eine Sache, das muss der Sportler fühlen.
Ja.
Du hast jetzt nicht, er hat jetzt die VR-Brille und deswegen steht er im Halbfinale. Nee, das wird auch nicht der alleinige ausschlaggebende Grund sein. Das ist auch immer so diese Hürde, gegen die Mentaltraining manchmal ankämpft, weil du hast jetzt nicht den messbaren Erfolg, dass du deswegen schneller rennst, schneller springst, bessere Performance am Dartboard oder was auch immer ablieferst. Aber wenn jemand in seiner ersten Saison ist, mit sowas trainiert und dann einfach fast immer den Ball wegbringt, bevor die Verteidiger bei ihm sind, dann ist das schon ein Indiz, dass ihm das auf jeden Fall geholfen hat.
Ja, klar.
Und zeigt einfach, jetzt wird nicht jeder, gerade von unseren Zuhörern, mit einer VR-Brille trainieren können. Das sind natürlich andere finanzielle Mittel, die die haben. Aber die beschäftigen sich in der Vorbereitung damit, wie kann ich mein Gehirn vorbereiten. Mhm. Nicht nur den Körper, das sind ja alles Maschinen, die da auf dem Platz stehen, sondern aber auch mit dem Kopf. Und gerade so dieses, die Dinge, die ich beeinflussen kann, bei denen sind es Spielzüge. Beim Darts sind es Wege, Checkout-Wege, wie ich einen Checkout werfe, auf welche Zahl ich werfe, wie meine Wurfbewegung aussieht. Im Tennis ist es der Bewegungsablauf, der Schlagablauf, die Richtung meines Aufschlags. Das sind alles Dinge, die ich auch ohne VR-Brille visualisieren kann. Es geht ja nur darum, ich visualisiere etwas, was ich später abrufen möchte. Mhm. Und das sind am Ende die Aspekte, die dann schon auch dafür sorgen, dass deine körperliche Leistungsfähigkeit auch besser wird.
Ja, sicherlich. Und gute Vorbereitung hat noch niemand geschadet, ne? Also das geht ja, wie du es ja immer auch sagst, mit der Fokussierung. Aber da jetzt natürlich auch eine mentale Vorbereitung auf den auf das Spiel, auf den Gegner. Ja. Und klar, machen die alles Mögliche an Videoanalysen und so weiter. Das gibt's ja schon ewig lang. Aber da hat natürlich die neue Technik jetzt nochmal ganz neue Möglichkeiten, wo man eben auch Spielzüge einfach mal durchspielen kann oder selber auch gucken kann, wie wäre meine oder wie wäre die Reaktion auf eine meiner Aktionen. Wie würden die sich verhalten? Wie wäre da die Reaktion drauf? Ja, das ist natürlich, das kann man ganz anders nochmal selber erfühlen, erfahren quasi, wie als wenn ich mir nur zwei andere Mannschaften auf dem Bildschirm angucke.
Ja, und deswegen geht so ein Erfolg, den man hat, der beginnt immer schon in der Vorbereitung. Ja. Ja, da lege ich den Grundstein, dann kommt das Spiel selber. Und die Vorbereitung sorgt dafür, dass ich einfach die größtmögliche Wahrscheinlichkeit habe, dass etwas funktioniert. Es gibt mir keine Garantie, dass ich gewinne, aber das gibt mir die größtmögliche Wahrscheinlichkeit. Meine Erfolgschancen steigen, wenn ich mich einfach gut vorbereite, alle Komponenten mit einbeziehe. Mhm. Und das ist doch eigentlich Grund genug zu sagen, okay, ich gucke, was kann ich in der Vorbereitung alles tun, was kann ich vielleicht noch zusätzlich tun, was habe ich bisher noch nicht gemacht, um vielleicht diesen einen Step weiterzugehen.
Ja, dann lass uns doch mal gucken, was war sonst noch so, so los im Januar. Fühle mich gerade so ein bisschen erinnert an unsere allererste Folge, die da hieß, sind wir denn schon Handball-Weltmeister? Läuft wieder mal Weltmeisterschaft im Handball und unsere Jungs sind auch wieder gut dabei. Spielen jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt sind sie vielleicht sogar schon im Halbfinale. Weil wir nehmen jetzt Dienstag auf, morgen Mittwoch spielen sie im Viertelfinale gegen Portugal. Portugal, absolute Überraschungsmannschaft, ähnlich wie du es vorhin mit den Commanders gesagt hast, auch niemand auf dem Zettel gehabt. Plötzlich stehen die auch so weit. Ja, und schauen wir mal, wie weit es uns treibt. Da der Unterschied zu damals ist auch interessant. Die Mannschaft ist gewachsen und auch der Zuschauer und der Kommentator ist gereift. Der Druck ist, glaube ich, nicht mehr ganz so hoch. Also damals war ja wirklich so, sind wir denn schon Handball-Weltmeister und jetzt sind wir quasi wieder am gleichen Standpunkt und es wäre jetzt überhaupt einfach, es wäre okay, wenn sie jetzt tatsächlich auch hier, natürlich freuen wir uns über jeden Titel, aber ich habe so nicht das Gefühl, dass man jetzt schon so eine wahnsinns hohe Erwartung hat. Also das fand ich ganz, ganz positiv an der Stelle. Und dann, du hast noch dir jemanden rausgeguckt, nämlich aus dem Wintersport.
Richtig, die Franziska Preuß, deutsche Biathletin, hat jetzt im Januar mit der Staffel in Ruhpolding gewonnen und jetzt am vergangenen Wochenende den dritten Platz in Antholz belegt. Und warum ist es so interessant? Weil sie dadurch ihre Weltcup-Führung weiter manifestiert hat. Denn im Gesamtweltcup führt sie aktuell als deutsche Sportlerin in einer Sportart, die für mich ja gar nicht begreifbar ist. Also so von der, vom Aufbau her. Ja, du machst eine Ausdauersportart und treibst deinen Puls hoch, ja, noch und nöcher, und sollst dann quasi wie Darts eine Präzisionssportart noch hinten anhängen, wenn der Puls bei 150 ist.
Ja, das ist ein guter Vergleich, ne? Das könnte man doch mal einführen. Das beim Darts in Kombination mit einem Marathonlauf oder irgend sowas.
Also Wahnsinn, da muss man sich
mal vorstellen. Alle 10 Kilometer musst du noch ein Leg Dart spielen.
Ja, weil du musst noch, das wäre mal ein Biathlon, ey. Ja, ja, das wäre was. Nee, also krasser Aufbau, und von daher, ich verfolge es nicht so intensiv, aber ich habe definitiv Bewunderung dafür, weil, wie gesagt, diese Kombination aus Präzision und maximaler Konzentration und dann aber auch völliger körperlicher Erschöpfung und Hingabe, das ist eine, auch aus mentaler Sicht eine schwere Aufgabe, und da aktuell den Gesamtweltcup anzuführen. Es sind noch ein paar Weltcups, von daher schauen wir einfach mal. Und da auch sehr schön von ihr, hat gesagt, ich kenne auch die andere Seite, also ich weiß auch, wie es ist, Zehnter quasi zu sein und nur hinterher zu hecheln. Von daher freut sie sich einfach, dass gerade eins ins andere kommt, und schauen wir mal. So.
Ja, wir uns natürlich auch. Ne?
Gesagt, also ist ja nicht es muss jetzt, sondern auch diese Betrachtungsweise von Weltcup zu Weltcup mit Sicherheit gedacht. Ja. Und dann siehst du am Ende, was rauskommt. Ja. Was rauskommt. Und auch da, wenn es halt mal wehtut, mal eine Niederlage gibt, dann musst du halt einfach draus lernen. Ja. Und dann hast du nächste Woche den nächsten Wettkampf und machst es da halt besser.
Ja, ja.
Das muss immer so das große Ziel sein.
Ja, wichtig, dass man selber sich sagen kann, ich habe alles das gegeben, was ich hatte. Mein Maximum einfach gegeben und habe nicht nachgelassen. Ja.
Und was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, natürlich für die Darts-Community, Luke Littler ist Weltmeister.
Ja.
Das ist tatsächlich schon wieder eigentlich so weit weg im Darts. Deswegen fällt es hier fast unter den Tisch, weil wir schon Ende Januar haben, und ich glaube am 2. oder 3. Januar war das Finale. Und ja, für mich war einfach beeindruckend, dass er es geschafft hat, diesem Druck standzuhalten. Dadurch, dass der amtierende Weltmeister, die Nummer 1 der Welt, wo man gesagt hat, so, das ist der Einzige, der ihn vielleicht stoppen kann, der ist dann relativ früh rausgegangen. Dadurch wächst ja nur der Druck auf dich, das jetzt auch nach Hause zu bringen. Das macht es nicht unbedingt leichter.
Ja.
Na, das ist nicht immer ein Vorteil, wenn der Konkurrent rausgeht.
Ja, ja.
Weil dann mental sich auf einmal aufmacht, jetzt muss ich.
Mhm.
Na, und das ist manchmal ein bisschen schwieriger, geht manchmal von der Konzentration weg, aber er hat es geschafft, und viel mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Es gibt genug andere Darts-Podcasts, die das bis ins kleinste Detail zerlegt haben. Von daher kann man einfach nur sagen, erstaunliche Leistung, und da wird es wahrscheinlich den anderen ein oder anderen WM-Titel noch geben. Ich wurde letztens von einem Darts-Profil, Darts-Radar auf Instagram gebeten, eine Einschätzung zu geben zu Luke Littler, und ich habe gesagt, in den nächsten 10 Jahren wird er noch 3 weitere WM-Titel holen. Schauen wir mal.
Ordentliche Prediction, ja.
Na, Wahnsinn. Okay. Schauen wir mal.
Gut, dann wirst auch du dich daran messen lassen müssen.
Ja, wahrscheinlich.
Genau. Ja, und jetzt kommen wir wie immer zum Abschluss noch zu unserem Held des Monats. 3, 2, 1.
Unser Held des Monats.
Ja, und wen hast du da auf dem Zettel?
Ich habe heute mal eine Heldin des Monats mal rausgesucht, und die kommt aus dem Tennissport. Das ist Madison Keys. Vielleicht nicht für jeden geläufig, weil jetzt nicht die erste oder nicht erster oder zweiter in der Weltrangliste. Ich weiß gar nicht genau, wo sie vorm Turnier stand. Sie war an 19 gesetzt.
Mhm.
Das heißt aber nicht, dass sie automatisch die 19 der Welt ist. Das kann auch sein, dass sie ein bisschen weiter hinten stand. Jetzt steht sie auf jeden Fall weiter vorne. Das Erstaunliche und was mich bei ihr so gefreut hat, ist, sie stand vor 7 Jahren schon mal im Grand Slam Finale. Das heißt, es war aber auch erst ihr zweites Grand Slam Finale, und dann eben mit einer Spanne von 7 Jahren dazwischen. Mittlerweile ist sie über 30, verheiratet, steht also eigentlich auch privat mitten im Leben. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, der mit dazu geführt hat, dass man einfach
einen anderen Blick auch aufs Leben insgesamt vielleicht hat, dadurch ein bisschen mehr Ruhe natürlich reinbekommt. Aber dass dann quasi, und im Tennis bist du über 30 schon, gehörst du schon zur älteren Generation, mhm, definitiv. Und das aber zu schaffen und dann auch noch erst die Nummer 1 der Welt, dann die Nummer 2 der Welt aus dem Turnier zu schmeißen, also auch nicht das geschenkt in Anführungszeichen zu bekommen, gegen die Nummer 1 der Welt spielst du Tiebreak im dritten Satz, führst nie, erst bei 9-8 und gewinnst dann 10-8. Das war schon mental stark, weil du immer hinterher rennst und dann gegen die Nummer 2 der Welt einen gigantischen ersten Satz zu spielen, kriegst im zweiten Satz dann völlig auf die Mütze und dann aber wieder den Turnaround quasi zu schaffen und neuen Mut eben zu schaffen, sich nicht entmutigen zu lassen und die Gegnerin ins Rollen zu bringen und dann auch ganz knapp 7-5 im dritten zu gewinnen, das macht sie für mich nochmal zusätzlich zu einer mentalen Heldin des Monats.
Hätte sich Sascha Zverev vorher vielleicht angucken sollen, das Spiel, wie man, wenn man hinterherläuft, ein Spiel drehen kann. Er
wäre natürlich mein Nummer 1 Kandidat hier gewesen für den mentalen Helden des Monats. Ja. Aber
nein, es muss ja auch nicht.
Held für mich schon, trotzdem auch. Aber in dem Fall hat Madison Keys ihm den Rang abgelaufen.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, um das recht zu rücken, man muss natürlich nicht immer, um mentaler Held zu werden, auch der Gewinner sein. Also auch wenn er das jetzt gewonnen hätte, kommt ja auch immer auf das Wie drauf an, ob das natürlich eine mentale Höchstleistung war und auch jemand, der einen zweiten, dritten, vierten, fünften Platz hat oder es überhaupt geschafft hat, überhaupt anzutreten, kann natürlich mental noch viel mehr geleistet haben als der es gewonnen
hat. Das stimmt.
Ja, in diesem Sinne haben wir wieder einen schönen Monat aufgerollt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in das Sportjahr 2025. Und was uns so noch alles bietet. Vielleicht können wir ja im nächsten Monat über eine Handball-Weltmeisterschaft berichten. Ja. Wäre natürlich auch mal was Neues. Und in dem Sinn bleiben wir gespannt. Und dir, lieber Johannes, gebe ich jetzt einfach mal das letzte Wort.
Dann wünsche ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderschönen, jetzt stand schon Februar, fast schon. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen, denkt dran, ihr könnt aus jeder Situation etwas mitnehmen. Wie Michael Jordan sagte, learning is a gift, even when pain is your teacher.